Pro und Konter. Pausen ist vorbei. Wir haben einfach gewartet, bis die Hockey-WM vorbei ist. Damit wir jetzt alles können besprechen über die Hockey-Nazi, die uns doch ein bisschen begeistert hat. Und dann wird ja noch Fußball gespielt. Es sind ein paar Entscheidungen gefallen. Es werden noch Entscheidungen fallen. Und in der Formel 1 hat endlich mal eine Tag gewonnen, die irgendwie sonst immer gewinnt. Das und mehr jetzt gerade.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Sagen wir, neuen Monat, neues Glück. Hoi Dino.
Wie wir fast.
Ich weiss nicht, ob sich noch Leute an uns erinnern, aber wir machen manchmal einen Podcast. Und wir haben eine kleine Pause gemacht. Also, ich bin Joey. Ich war in der Ferien. Ja. Und dann sind Leute eingesprungen für mich, aber nicht immer. Und dann war noch ein Viertel und jetzt stehen wir da und
fangen wieder bei Null an.
Im Prinzip schon. Bei Adam und Eva. Oder mindestens, keine Ahnung, bei der Schlange, die da mit dem Äpfel sich ins Spiel gebracht hat damals.
Gut, immerhin profitieren wir jetzt davon, dass wir zwischendurch in irgendwelche Kaffeesatzleserei haben müssen bringen, wenn es um die WM und die Leistung von der Nazi geht. Jetzt wissen wir, was passiert ist und können darum quasi vom hohen Ross haben. Ja, unsere stimmt. Expertisen abgeben oder wie man dem auch immer sagen will.
Ja, machen wir doch das. Mm. Wie ist es gelaufen? Wir haben zwei Wochen erlebt, Eishockey-WM in Prag und Ostrava, wo die Schweizer Hockey-Nazi aber nur einen kurzen Abstecher gemacht hat, um die Deutschen zu schlagen. Dann ist man zügig wieder auf Prag zurückkehrt. Am Schluss gewinnen wir Silber. Und die grosse Frage, die man muss stellen muss, ich glaube, sonst verliert man den Journalistenausweis, wenn man das nicht irgendwo herschreibt, in unserem Job. Hat jetzt die Hockey-Nazi, nachdem sie im Finale gegen Tschechien 0-2 verliert, Silber gewonnen an der Hockey-WM oder Gold verloren? Was meinst du?
Silber gewonnen. Obwohl es einem schwerfällt, weil halt in dem Finale immer einer verliert und der dann verliert, obwohl er eigentlich recht erfolgreich war, geht mit einer Enttäuschung heim, was man auch verstehen kann. Es ist, wirkt für mich zum Teil ein bisschen überkandidelt, wenn dann die Spieler und der Trainer auch sich wirklich so tief beeindruckt zeigen von dieser Niederlage, weil es doch immerhin eine grosse Leistung ist. Die Schweiz war, glaube ich, vor dem Turnier Nummer 7 auf der Welt, in dieser Hierarchie, die doch recht aussagekräftig ist. Schluss ist man Zweiter, das ist eine grosse Leistung. Dass es nicht Gold geworden ist, liegt auch am Gegner, weil die Tschechen in tatsächlich fast Bestbesetzung, muss man sagen, halt dann doch schon noch mehr Qualität an Bord haben als wir. Das muss man einfach so sehen. Das ist immer noch eine Leistung. Die Schweiz selbst mit möglichst allen NHL-Spielern bringen wir keine ganze Mannschaft her aus NHL-Spielern. Das wird sich in nächster Zeit auch nicht ändern. Aber andere Nationen können das, zum Teil mehrfach. Die Schweden zum Beispiel, die hat man geschlagen, zwar nicht im Direktvergleich, ist aber vorhin platziert. Wir sind Zweite, sind nur Dritte. Die Schweden könnten, wenn es mir recht ist, glaube ich, 4 oder 5 Nationalmannschaften nur mit NHL-Spielern bestücken. Da reden wir schon noch von anderen Verhältnissen. Darum, in Relationen gesetzt zu den Möglichkeiten, die man theoretisch hat, ist das eine grossartige Leistung. Vielleicht ist man ein bisschen verwöhnt, jetzt nicht gerade aus den ganz letzten Jahren, aber immerhin hat man in 11 Jahren 3-mal eine Silbermedaille geholt und kriegt dann natürlich schon auch das Gefühl oder auch das Bewusstsein, dass es möglich ist. Und es ist möglich. Nur ist halt dann im Finale ein Gegner rum,
wo auch gut ist.
Selber auch die Ansprüche hat, um so ein Finale mal zu gewinnen. Ja,
ja, ich glaube, also die Optik muss ja sein, aus Spieler- und aus Trainersicht, also aus direkt beteiligter Sicht, direkt nach dem Match das Gold verloren hast. Ich glaube, sonst kommst du auch gar nicht an den Punkt. Also du musst das ja wollen. Also du musst ja reinsteigern in den Traum oder in den vielleicht eben, dass es nachher nicht ein Traum bleibt, sondern du musst ja das Gefühl haben, du kannst es schaffen und man muss fairerweise ja auch sagen, also es hätte können klappen. Es ist jetzt nicht so, dass die Tschechen unverdient den Finale gewonnen haben. Ich glaube, es ist der richtige Sieger, wenn man den Match gesehen hat. Dann hat die Tschechen mehr Spielanteil gehabt, haben mehr gefährliche Situationen gehabt. Die Schweizer haben auch 2 Pfostenschüsse gehabt, haben gute Gelegenheiten gehabt. Aber also es ist irgendwann einmal die bei dir nicht sehr geschätzte Expected Goals Statistik eingeblendet worden, wo sehr deutlich, ich glaube, das ist aber muss Ende 2 oder irgendwann Anfang 3. gewesen sein, wo sehr deutlich zugunsten von der Tschechen gesprochen hat, ja, was sich auch daraus gespissen hat, dass die einfach schon mal mehr in Richtung Goal geschossen haben, mehr im Schweizer Drittel gewesen, mehr. Ja, man hat häufiger, ich glaube, als Schweizer müssen sagen, uiuiui, kommt das gut? Und dann ist es halt sehr lang gut gegangen, bis dann irgendwann der Pasternak hat unseren wirklich sehr geschätzten SRF-Kollegen Reto Müller wieso reist du bist jetzt? Schätze den wirklich sehr.
Ja, es hat mich gekratzt im Hals. Ja. Also,
aber,
Entschuldigung.
Aber als NHL-Zuschauer bin ich mir ja Pasternak gewöhnt und irgendwie, weiss nicht, hat mich aber ganz matschdürr irritiert und dann hätte er auch noch müssen treffen. Ja, aber das war eigentlich das kleinste Problem an diesem Goal.
Aber
das Schweizer Fansicht, ja. Aber was ich sagen will, das sagt man ja dann auch immer, in ein paar Tagen werden sie verstehen, was sie da geleistet haben, die Beteiligten, direkt Beteiligten. Und sicher auch stolz sein auf Silber. Romagnosi hat sich entschuldigt nach dem Match sogar noch irgendwie in dem offiziellen Weltverbandsinterview, das da auf dem Eis geführt worden ist, irgendwie für die internationale Übertragung. Sorry gesagt, also an die Schweizer Fans. Ja, ist nicht nötig, ist sehr melodramatisch. Ich finde, mir hat es zu danken. Es hat einfach Spass gemacht, 2 Wochen zuzuschauen. Im Vorfeld hat man nicht gewusst, was da wird. Oder? Also wir haben an dieser Stelle auch schon ein paar Mal darüber geredet. Die ganze Saison von dieser Hockey-Nazi, die Euro-Hockey-Tour, die wir jetzt mitspielen dürfen, weil die Russen draussen sind mit den Finnen, Tschechen und Schweden, haben wir relativ schwach ausgesehen zwischendurch. Also wie viele Matches hat man verloren am Stück? 12, 13? Irgend so
11, etwas. Glaube ich.
11. Also wirklich gerade noch kurz vor der WM hat man mal einen gewonnen. Gegen Tschechen, übrigens. Hat man sich schon mal gefragt, zu was ist die Mannschaft im Stand? Und dann die Frage, was ist mit den Deutschen, wenn wir gegen die müssen, dann müssen wir gegen sie. Haben wir eine Chance gegen Kanadier, nachdem wir gegen die in der Vorrunde verloren haben? Und man hat die Frage nicht mehr mit Ja beantworten auf, ich finde, begeisternde Art und Weise. Also das ist etwas wert.
Das ist sehr viel wert. Erstens mal, du hast es angesprochen, die Leistung gegen die Deutschen, ich glaube, das ist wie ein Damoklesschwert über dem ganzen Schweizer Hockey geschwebt. Jetzt nicht nur während der WM, sondern eigentlich auch zwischendrin jeweils, seit man zweimal gegen sie verloren hat im K.O.-Spiel. Und das ist, glaube ich, nicht nur mir oder ein Haufen Fans, sondern allen, die sich ein bisschen mit Hockey beschäftigen in der Schweiz, wichtig sein, dass man das Trauma mal los wird. Und das hat man eigentlich eindrücklich geschafft. Und das ist schon mal ein grosser Pluspunkt, dass man Kanadier im K.O.-Spiel und wie 2018 im Halbfinale kann schlagen kann. Das spricht schon auch für die Qualität von allen Spieler, die wir haben, die nicht in der NHL spielen, weil das muss man einfach sehen. Auch die Kanadier, die kommen mit 25 oder wie viel es denn sind. Spieler, die sich die Intensität aus der NHL einfach gewöhnt sind. Und das sind zum Teil junge Spieler, aber alles gute Spieler. Die Qualität ist hoch. Da fehlen ja, natürlich kann man sagen, die Allerbesten fehlen noch, aber aus den Allerbesten, die jetzt noch in der NHL beschäftigt sind, 4 Mannschaften sind noch drin, dort hat es auch noch einen Haufen Europäer dabei. Ja, so viele würden dann nicht mehr dazukommen, sind dann die im High-End-Bereich. Klar. Aber richtig musst du zuerst mal schlagen. Und das sind grosse Leistungen für die Weltnation Nummer 7, wenn man von dem reden will. Und man darf gleich immer noch wissen, dass die NHL-Spieler, natürlich machen die den Unterschied aus, aber sie ziehen auch alle anderen mit. Und dann erweist sich auch, dass die Qualität von unseren Spielern hoch ist. Aber das Problem ist, du hast die Euro-Tour angesprochen, dort fehlt die Intensität, die wir in unserer Meisterschaft einfach nicht haben. Auch wenn man meint, es sei alles besser geworden. Ja, es ist eine optimistische Meisterschaft, wo offensiv sehr schön gespielt wird, aber es hat nichts mit internationaler Intensität oder nicht viel zu tun. Also es fehlt dort in den Zweikämpfen einfach die grosse Herausforderung. Und solange man das nicht zulässt durch verschiedene Massnahmen, wird sich das auch nicht gross ändern. Dann muss man sich durch die Vorbereitungssaison kämpfen in der Euroleague. Natürlich profitieren die Spieler von dieser Intensität und vom höheren Tempo, selbst wenn sie die meisten Matches verlieren. Aber es braucht Zeit, bis sich das auswirkt. Darum muss man sagen, ja, wenn man dann am Schluss 5, 6, 7 NHL-Spieler dabei hat, von der Qualität, wo die sind, die machen dann natürlich schon einen Unterschied aus. Und die Begeisterung reduziert sich dann leider fast nur noch auf die NHL-Spieler, die wir dann haben. Vielleicht mit Ausnahme von jetzt Genoni, Berci, die herausragende Leistungen gezeigt haben. Andere haben ein bisschen Mühe gehabt, haben sich dann im Laufe des Turniers können steigern, wie zum Beispiel Calvin Türkauf, wo also da habe ich ein bisschen schade gefunden, dass er nicht früher die Möglichkeit gekriegt hat, um zwischen André Ghetto und Berci können zeigen.
Er hat eigentlich in einer defensiveren Linie gespielt zuerst. Oder?
Er war zuerst in der Energielinie, in der sogenannten vierten, was er auch kann. Aber man sieht auch bei ihm, er spielt in Lugano mit dem Michael Scholli zusammen und mit dem Daniel Carr. Und dort hat man immer das Gefühl, er mache die noch besser. Oder? Und ich glaube, das kann er auch. Aber er braucht natürlich Mitspieler, die offensiv auch könnt Akzent setzen. Also wird es auch für ihn schwierig. Robust ist es, hat man gewusst, er kann sich wehren, er kann sich durchsetzen. Und der Christoph Berci, da sieht man, der profitiert davon, dass in der Nazi eine gewisse Grundordnung herrscht, während Freiburg doch mehr Freewheeling ist, also suchen eure Plätze. Dort hat der Mitspieler wieder Chris Domenico, der zum Teil auch nicht vom Eis geht. Also eine gewisse Grundordnung tut jedem gut, die hat Patrick Fischer garantiert. Und ein Spieler wie Berci, der profitiert natürlich stark davon. Der ist richtig über sich rausgewachsen. Nicht nur mit diesen Goal gegen die Deutschen, sondern grundsätzlich mit seiner Leistung. Das war alles optimistisch gewesen, was wir am Schluss von ihm sehen durften. Und das ist, glaube ich, der Grundton von dieser Mannschaft. Optimismus kommt auch vom Trainer her. Und das färbt ab auf die Leute, die sich dann während der Weltmeisterschaft gerne mitreisen lassen. Währenddem man vorher auch aufgrund von den Ergebnissen wahrscheinlich bei der Euro-Hockey-Tour doch zwischendurch defätistische Töne hat man so vernehmen, dass es, ja, der Fischer, jetzt haben wir ihn langsam gesehen, ja, ist einfach nicht realistisch, oder? Also, wenn wir mit unseren Spielern aus der Meisterschaft kommen, ohne Verstärkungsspieler, dann treten wir gegen Tschechen, Schweden, Finnen an, die zum Teil bei uns als Ausländer beschäftigt sind. Und dort sollten die besten Spieler sein, was es dann wiederum absurd macht. Und man erwartet, dass die Schweizer, die von denen zum Teil dominiert werden in der Meisterschaft, die sollen schlagen nachher auf dem internationalen Parkett. Da geht einfach die Rechnung nicht auf am Schluss. Oder da muss man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen. Aber ich glaube, zu weit müssen wir nicht in die grundsätzlichen Probleme vom Schweizer Hockey hinein, wo halt immer noch bestehen im Unterbau, das ist klar. Im High-End-Bereich wirken sich die bis jetzt noch nicht aus. Oder wir wissen nicht, wie sie sich auswirken, weil wenn wir ehrlich sind, ob wir jetzt mit 4 oder 6 Ausländern spielen, was das genau verändert an der Leistungsfähigkeit von der Nationalmannschaft, das können wir jetzt noch gar nicht beurteilen, weil wir erst, glaube ich, seit 2 oder 3 Jahren mit 6 Ausländern spielen. Also es braucht schon längere Zeitphase.
Ja, lustig ist ja, also das Goalie-Thema, du hast den Genoni angesprochen, der ja mittlerweile für Eishockey-Verhältnis auch ein älterer Herr ist. 37, wenn ich es richtig mache. 36, wird 37. Sollte man vielleicht noch geschwind nachschlagen, bevor man da Thesen in den Raum stellt. Aber was man sicher kann sagen, wenn man googelt, kommt zuerst Leonardo DiCaprio, der einem vorgeschlagen wird. 36 wird, aber 37 dieses Jahr. Man hat ja immer das Gefühl gehabt, mit den 6 Ausländern haben wir dann ein Problem, gute Schweizer Goalinnen nachzuziehen. Lustigerweise, und ich glaube, das haben wir da auch schon besprochen, haben wir jetzt plötzlich die Philipp Wüttrichs und Connor Hughes gehabt. Dann gibt es noch den Aschlimann, der in der Nazi immer in der letzten, geschwächelt hat, der aber eigentlich mal ausgeführt hat, hat das Zeug, um auf internationalem Level zu bestehen. Das ist noch lustig, oder? Also es kommen ja dann jetzt gleich Leute nach. Man könnte sogar argumentieren, vielleicht bringt das etwas, 6 Ausländer, weil sie sich müssen durchkämpfen müssen, auch auf der Goalie-Position, nicht einfach Artenschutz genießen. Ja, vielleicht nützt das auch was, vielleicht ist es eben gerade gut, wenn man nichts geschenkt bekommt. Könnte man jetzt die These vertreten? Und ich weiss, ich habe da sehr lautstark die Erhöhung auf 6 Ausländer kritisiert. Also das begeistert mich auch immer noch nicht. Aber gleichzeitig muss man sagen, hat man können argumentieren, dass man zum Beispiel statt dem Reto Berra, der jetzt dritte Goalie war, am Ende auch einen Jüngeren hätte können mitnehmen. Ist sicher nicht falsch gewesen, aber am Schluss war auch klar, dass der Genonis Nummer 1 war. Und mit dem Akira Schmid, der aus Nordamerika, NHL, AHL, irgendwo so auf der Kippe, der fährt im Moment Lift auf und runter. Und dort ja, hat man einen, wo man glaub, schon hoffen darf, dass der sich auch so entwickelt, dass er dann vielleicht das Nummer 1 werden kann, wenn er zur Verfügung steht. Was ich spannend finde, ist, die Personalie Tür kauft. Da geistert ja auch so um, dass vielleicht der NHL könnte das Thema sein auf die nächste Saison. Das hat ihm ja ein, zweimal ertappt während der WM. Da fehlt ihm vielleicht schon. Also, da muss er den Schritt dann schon noch machen. Jetzt auch gestern, wo er dann durfte, offensiv spielen oder ich sage jetzt mal in einer offensiv potenteren Linie spielen. Es war jetzt nicht so gewesen, dass er dominiert hat. Das hättest du müssen sagen, okay, der muss in den NHL. Hat er aufgepasst in Toronto, Edmonton, Florida, was auch immer. Oder muss er wieder auf Columbus eigentlich?
Bis Ende Juni haben die, glaube ich, noch
recht. So, okay,
müssen sich okay. Dann aber entscheiden, ob sie die tatsächlich nützen wollen.
Okay.
Nein, absolut richtig. Das ist mir auch aufgefallen. Dass, auch der Vergleich mit dem Hischi jetzt zum Beispiel, der seit mehreren Jahren in der NHL als Mittelstürmer spielt, wo er eine wichtige Rolle hat. Wenn man da sieht, was auch an Raffinesse im Zweikampf, sage ich, wo eigentlich kein Raffinesse ist im herkömmlichen Sinn, sondern raffiniertes Verhalten, sich eben die Pucks können zerobern und sie auch zu beschützen, oder? Was da noch gefragt ist. Und wie viel schneller, dass es dort geht, wenn man wirklich erfolgreich sein will. Anschauungsunterricht, wo man gesehen hat, dass Calvin Türkauf dort noch nicht so weit ist oder nicht so weit ist, weil er es halt einfach im Alltag auch nicht machen muss, meiner Meinung nach. Es geht ihm viel einfacher. Er mit seiner Größe, mit seiner physischen Stärke kann er das Spiel dominieren und die Spieler auch dominieren. Während man jetzt im Finale, wo viele Leute zugeschaut haben, sehr gut gesehen hat, die Intensität, die Tschechen haben physisch recht hart gespielt. Sie sind vorgecheckt, wie blöd, wenn man dem so sagen darf.
Das darf man schon. Das lässt niemand.
Und dann hat man gesehen, wie gross die Mühe ist. Also sie haben es dann gut gelöst. Sie haben sich ja verteidigt lange Zeit, kein Gegengol gekriegt. Das schliesst immer alle ein. Also nicht nur die Verteidiger, sondern die Stürmer sind dort auch richtig gefragt zum defensiven Absichern. Wo dann die Unterschiede sind zwischen sich nur noch verteidigen und gleich noch können am Spiel teilnehmen, wie du das vorher angesprochen hast, man ist dann dominiert worden. Und das zeigt dann auf, da fehlen einfach noch vielleicht 5, 6, 7 weitere NHL-Spieler, die sich das gewöhnt sind, dass eben eine Phase von der Dominanz auf der einen Seite muss abgelöst werden mit der eigenen Dominanz auf der anderen Seite, weil sonst einfach nicht mehr aus dieser Waschmaschine rauskommst, dann bist du nur noch am Verteidigen. Du kannst nicht mehr geordnet aufbauen, musst so Notfallbogenlampen greifen, wo dann der Gegner sofort wieder kommt, kann wechseln und so weiter. Das sind Nachteile, die sich ergeben, wenn schlussendlich, das muss man so sagen, ein Qualitätsunterschied besteht. Weil das, was die Tschechen gemacht haben im Finale, das ist nicht nur internationales Hockey, also doch internationales Hockey, wo auch in der NHL so praktiziert wird. Und wenn man die Playoffs vielleicht verfolgt, dann sieht man, wie schnell dass es dort ab und zu geht, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt sind die wahnsinnig unter Druck. Gegenzug installieren sich im anderen Angriffsdrittel und bauen die Gleichdominanz auf. Und das geht nur, wenn die Qualität ungefähr auf Augenhöhe ist. Und das haben wir gesehen bei der Nazi gegen die Tschechen. Also wirklich mit Hängen und Würgen und Glück und einem grossartigen Goalie wieder lange Zeit mit einem 0-0 davon gekommen.
Und also man hat auch gesehen, du hast es eigentlich gesagt, oder? Es gibt einen Unterschied zwischen den Schweizer, die in der NHL spielen. Also die NHL-Linie, die haben wir so am Anfang des Turniers, die hat er eigentlich von Anfang an zusammengetan. Die Sturmlinie, Fiala, Niederreiter und Hischier in der Mitte.
Ja, der Nino war am Anfang zuerst noch in der zweiten Linie.
Okay.
Für ein, zwei Spiele, glaube ich.
Okay. Ja. Gegen die Norweger hat das ja auch funktioniert.
Ja.
Aber ich habe mich dann gefragt, müssen wir die nicht besser verteilen? Und die Antwort ist offensichtlich nein, weil man hat wirklich einen brutalen Unterschied gemerkt, wenn die auf dem Eis waren. Dann haben hinten der Josi und der Glauser zusammengetan, das hat irgendwie funktioniert. Das hat dann auch zur Folge, dass man den Siegenthaler mit dem Kukkonen zusammenbinden konnte und irgendwie zwei Perle hatte, wo man glaube einfach in jedem Moment das Gefühl hatte, die kann man jetzt so aufs Eis schicken. Aber ja, also man merkt, es ist fast eine andere Sportart. Wenn man schaut, was in Nordamerika gespielt wird, darum ist es natürlich, und dessen muss man sich schon bewusst sein, auch eine glückliche Fügung war die Konstellation jetzt für die Weltmeisterschaft mit den Spielern, die zur Verfügung stehen. Also, dass der Roman Josi wieder mal kommen kann, das hilft schon mal. Das erste Mal seit 2019. Dass ein Fiala auch bereit ist, unmittelbar nach der Geburt von seiner Tochter zu kommen, dem gebührt auch ein gewisser Respekt. Und das wäre nicht falsch gewesen, wenn einer gesagt hätte, du, schau, dieses Jahr setze ich aus, habe andere Prioritäten. Also, man hat wirklich nicht einfach irgendwelche NHL-Spieler gehabt, sondern die Schweizer, jetzt mal vielleicht mit der Absenz von Timo Meier, hat noch einen gefehlt, wo man gesagt hat, der hat sicher auch noch mal richtig etwas bewegt, aber an und für sich sind es die unsere Besten sind. Und dann die Pio Sutters und Mosers und Co. nehmen wir auch gerne, aber logischerweise immer lieber Josi als Moser, das ist ja auch klar, aus rein sportlicher Sicht müssen wir da nicht lange diskutieren. Die Frage ist natürlich schon, wann haben wir das wieder? New Jersey wird versuchen, so schnell wie möglich in die Playoffs zurückzukommen. Die hat man sehr enttäuschend verpasst dieses Jahr. Das heisst, Hischier, Meier, jetzt eh nicht dabei, Schmid und Siegenthaler sind auf absehbare Zeit gedenken, die eigentlich nicht mehr zu kommen. Gut, haben sie dieses Jahr schon nicht, haben dann gleich nicht weiterspielen dürfen. Roman Josi, ich habe das Gefühl, Nashville wird immer ein bisschen kämpfen um die Playoffs. Also von dem her, dort ist die Chance vielleicht nicht schlecht. Wir würden ihm aber wünschen, dass er eigentlich, also ich würde ihm sicher wünschen, dass er nochmal eine Chance bekommt, um ein Stanley Cup zu spielen. Ist jetzt doch auch deutlich über 30. Ein Spieler von seinem Renommee und von seinem Können, Charakter, müsste eigentlich nochmal eine Gelegenheit bekommen, irgendwo. Das würde aber zur Folge haben, dass er logischerweise mindestens ein WM noch verpasst in Zukunft. Ja, und der Nino ist offensichtlich angefragt, hat in Winnipeg verlängert, die haben auch Ambitionen. Also wir haben eigentlich kaum Spieler, ist eigentlich für das Schweizer Hockey erfreulich, aber kaum Spieler, die noch immer spielen, wo man jetzt muss sagen, dass, ja, die sind ja die für die nächsten 2-3 Jahre in einem Team, das etwas aufbaut. Vielleicht der Moser, der jetzt künftig in Utah spielt, ehemals Arizona, wo nicht so klar ist, wie es weitergeht. Also, von dem her war es natürlich auch eine Ausgangslage, die schon, sage jetzt mal, nicht gerade einmalig, aber extrem positiv war. Und dort verstehe ich nachher, wenn auch Spieler vielleicht sagen, okay, das wäre unsere Chance gewesen für Gold, um nochmal auf die Einstiegsfrage zurückzukommen. Weil wann kommt die schon wieder?
Ja, so wie es aussieht, in 5 oder 6 Jahren.
Ah, ja, genau. Also 2013, 2018, 2024.
Da ist eine WM ist noch ausgefallen.
Genau, also auch 5 WMs.
Irgendwie so.
Ja, verflucht. Das dauert jetzt wieder einen Moment.
Ist aber ein guter Schnitt. Eigentlich. Nur haben wir halt in 2 Jahren die WM daheim in der Schweiz und dort hoffen wir natürlich auch auf so ein Exploit, wo es eigentlich immer noch ist, aufgrund von der Rangierung, wo du einfach nicht drauf setzen kannst. Ja, schön wäre es, wenn wir zu dem Zeitpunkt dann alle dabei hätten und noch schöner wäre es, wenn es wieder einmal neue Spieler gibt, Schweizer Spieler, die in der NHL Fuß fassen können. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen das grosse Problem, dass man zu der Zeit, wo der Streit noch gespielt hat, der Josi schon dort war, Hischier langsam gekommen ist, Meier und so weiter, das war wie ein Boom gewesen. Mittlerweile ist er ein bisschen abgegeben. Jetzt hat man das Gefühl, es sind immer die gleichen, die dort sind. Wir haben Liam Bichsel, der bald einmal in Dallas ein Thema wird, wobei Dallas, die haben eine so gute Mannschaft, das wird auch nicht so einfach, um dort einfach können, Stammplatz erobern, muss man sagen, weil Grösse allein, man sieht das, wenn man die NHL-Spieler anschaut, die jetzt da bei der WM gewesen sind zum Teil, da hat man das Gefühl, wenn man NHL-Spieler schaut, dann sieht man gar nicht, wie gross die sind, weil dort denen alle gross sind. Sieht man sie da bei der Weltmeisterschaft, hat man das Gefühl, ui, die sind zum Teil ja, so 1,90 Latten, die einfach zum Standard gehören. Liam Bichsel gehört auch zu denen, der fällt dann dort nicht mehr auf, allein wegen der Größe. Also es braucht dann schon zum Teil, wo man hinkommt, mehr als nur physische Voraussetzungen. Darum kann man auch dort nicht davon ausgehen, dass das bald einmal oder sofort der Fall sein wird. Also wer kommt denn noch? Weil, eben, du hast es angesprochen, wenn eine Konstellation so ist, dass zum Beispiel die Jungs von New Jersey nicht kommen oder am Anfang nicht, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass dann nach der zweiten Runde kommen.
Letztes Jahr zum Beispiel.
Auch schon gemacht haben. Dann sieht es dann einfach anders aus, dann sind die Voraussetzungen anders. Also, schauen wir mal zurück auf die WM, Spiel gegen Österreich. haben wir 6-5 gewonnen. Grosse Mühe gegen die. Natürlich ist wahrscheinlich auch die Einstellung nicht die gleiche gewesen, wie sie sonst ist. Da kann man jetzt schon sagen, ja, das darf doch nicht passieren. Es sind aber Menschen am Werk. Dort rede ich dann davon. Alles, was expected ist, basiert auf irgendwelchen Berechnungen. Und was man nicht berechnen kann, ist, was in den Köpfen der Spieler vorgeht. Und wenn die das Gefühl haben, ja, die Österreicher schlimmer schon, dann ist schon passiert. Ist menschlich passiert. Sie haben es gleich können korrigieren. Vor ein paar Jahren hätten wir den Match noch verloren, da bin ich sicher. Da haben wir es noch hergebracht. Aber da sieht man einfach, was möglich ist. Also, wir nehmen jetzt mal, ziehen wir all die NHL-Spieler ab, dann wird es wahrscheinlich schon schwierig. Also, wenn wir nur mit den National League-Spielern müssen Österreich schlagen, wo als Underdog kann auftreten und dann nichts zu verlieren hat, dann sind wir dann schon wieder im Bereich von früher, wo wir gezittert haben in den Spiel, wo man von Pflichtsieg geredet hat. Das war zum Teil nicht schön gewesen, zum Schauen. Das sind wir ja jetzt losgeworden. Das hat aber nicht nur mit den NHL-Spielern zu tun, sondern auch mit der Philosophie, die man hat in der Nationalmannschaft, dass man grundsätzlich nicht mehr einfach gegen alle hinein steht und dann versucht, sich irgendwo eine Sensation zu ermauern durch passives Verhalten und nur noch eben, ja, wir riskieren nichts, dann passiert auch nichts. Ich glaube, das haben wir überwunden und das begeistert die Leute auch. Nur ist natürlich auch mit gewissen Risiken verbunden, wo wir mit der Qualität, die wir dann kriegen durch die NHL-Spieler, auch ein bisschen können ausgleichen.
Ich meine, eine Frage, die man sich stellen muss. Der Match vom Turnier war auf eine Art der Deutschland-Match. Hm. Mindestens, ja, das klingt jetzt dumm, bis zu dem Zeitpunkt. Ja, natürlich, es war das erste K.O.-Spiel. Aber mit der ganzen Vorgeschichte, wir haben vorher 3 K.O.-Matches in Folge unter Patrick Fischer gegen Deutschland verloren, hat der letzte K.O.-Match gegen Deutschland, den man gewonnen hat, war 1992. Was dort noch für Nationalspieler dabei waren, weiss es Gott. Die Deutschen haben auf ihren besten NHL-Spieler müssen verzichten, Leon Dreiseitel, der immer noch mit Edmonton dabei ist in den NHL-Playoffs. Moritz Seider, der ist verletzt. Oder ist bei ihm der Vertrag?
Vertragsverhandlung.
Genau, der Tim Stützle ist verletzt von Ottawa. Ja. Also eigentlich, man kann sagen, ich glaube, ohne dass man schraubt, die 3 besten deutschen Nationalspieler sind nicht dabei gewesen. Bei uns hingegen haben wir fast aus dem Fall können schöpfen. Es sind wahrscheinlich 2 Fragen. Wie viel ist der Sieg wert? Und zweitens, ist jetzt das Trauma, und im Nachhinein haben sie dann alle zugegeben, also von den Spielern bis über den Trainer, eigentlich alle zugegeben, dass es schon genagt hat, dass man gewusst hat, okay, die Deutschen, wir sollten auf Augenhöhe mindestens sein, wir sollten die regelmässig schlagen, und es gelingt uns aber nicht, wenn es nachher zählt, wenn es wirklich zählt. Ist das jetzt überwunden? 2 Fragen. Dass die Deutschen nicht die Besten hatten, was bedeutet das? Und sind wir jetzt wieder im grünen Bereich? Müssen wir nicht wieder zittern? Weil man hat ja das Gefühl, in diesem Match sie sind schon hinten raus, ohne eigentlich einen Grund zu haben dafür, unsicher geworden.
Ja, zum Teil. Also das ist ja jetzt bei den Tschechen auch im Finale. 1-0 in Führung, noch sind sie hinten reingestanden. Also du spielst dann automatisch mit weniger Risiko. Die Tschechen haben tatsächlich Vollgas gegeben. Haben die Deutschen auch müssen machen, weil sie in Rückstand gewesen sind, ähnlich wie die Schweiz gegen die Tschechen im Finale. Natürlich trittst du dann anders auf. Das erweckt den Eindruck, dass du irgendwie beeindruckt bist. Aber sie sind jederzeit sicher gestanden. Das hat mit dem, vor allem was 2021 passiert ist, wo man das Gefühl hat, sie greifen zurück oder gehen zurück ins Angsthasen-Hockey, wo man sich überhaupt nicht mehr traut hat. Das war schon eine andere Körpersprache gewesen, ja. Darum überwunden. Man hätte die Deutschen können vom Irrglauben befreien, dass man wirklich tatsächlich Angst hat vor ihnen. Das hat man ja nicht. Aber wenn du gegen den gleichen Gegner 2-3 Mal verlierst, zumal in dann noch so wichtigen Spiel, ja, dann wird es dir von außen auch eingerichtet, dass du es einfach nicht drauf hast und dass du nie einen Knacks in der Birne hast. Genau, wenn der vorder steht, der Gegner, oder? Natürlich hat das sehr viel mit der mentalen Verfassung zu tun, mit dem Glauben. Und da kann man, glaube ich, Massnahmen treffen, solange man will. Mit Voodoo, spontanen Gottesanrufungen. Das Einzige, was nützt, ist ein Sieg. Und die sind ja immer näher dran gewesen, eigentlich. Letztes Jahr Fehlgriff von Robert Meyer, wo gerade das erste Gegentor ergeben hat, früher, wo dann die Moral ein bisschen geknickt hat. Aber das müssen wir auch überwinden können. Und das Spiel jetzt in dem Jahr hat wirklich aufgezeigt, dass man das Trauma überwunden hat. Natürlich, wenn es am Schluss wieder verloren hättest, dann würden wir, glaube ich, andere Fragen stellen im Moment. Logischerweise. Grundsätzlich hat das schon am besten. Ich glaube, das Spiel ist natürlich auch der Büchsenöffner gewesen für mich. Logischerweise kann jeder befreit draufspielen, wenn er mal im Halbfinale steht. Dann kannst du eigentlich gar nichts mehr verlieren. Selbst wenn du zweimal verlierst, noch bist Vierter. Das ist immer noch ein gutes Ergebnis für die Schweiz. Das muss man einfach sehen. Darum, ja, das Spiel ist eigentlich schon wegweisend gewesen, glaube ich. Und nicht nur zum Halbfinale kurz, sondern zum auch das Thema Deutschland können mindestens mittelfristig mal auf die lange Bank schieben.
Bis zum nächsten Mal. Und dann verlieren wir und dann heisst es wieder, ah, das war nur ein Strohfeuer. Kanadier ist ja fies, aber dort war ja der John Tavares Captain gewesen. Und ich glaube, der hat noch nie etwas gewonnen als Captain. Kann das sein? Also von dem her hat man ja müssen ahnen, dass man die auf dem Weg ins Finale schlagen.
Ich weiß nicht, ob der.
Das ist bösartig.
Bei Olympia,
bei Olympia ist er, glaube ich, nicht Captain gewesen. Wahrscheinlich war er bei den Junioren Captain gewesen. Und der hat garantiert mal eine U20 WM gewonnen mit den Kanadiern.
Also was ich gesehen habe, was er gewonnen hat, ist die allermeisten Anspiele, also Bullis
ja,
von allen Spielern.
Also, man kann nicht sagen,
100 gewonnen und 40 verloren, also eine wahnsinnige Quote.
Ja. Nein, man kann nicht sagen, er hat eine schlechte WM gespielt, überhaupt nicht. Aber ja, die Spitze noch wollen loswerden, dass Toronto-Spieler Gelegenheit hatten zu kommen, was ja einmal mehr ein frühes Ausscheiden in der NHL. Logischerweise bedingt. Da bin ich sehr gespannt, was im Sommer passiert. Aber das wirklich eine Randnotiz. Bei den Kanadiern staune ich, aber das, auch das eine Randnotiz, wie schlechte Goalinen das die mittlerweile dabei haben. Jordan Binnington, also Stanley Cup-Sieger, ja, aber auch grobe Schraubenlocker. Überhaupt keine, also wahrscheinlich nicht Top 10 Goal in der NHL im Moment. Man staunt, ja, gestaunt. Während dem Mannschaften sonst, die so kommen, irgendwie recht solid aufgestellt sind auf dieser Position. In den NHL-Playoffs das Gefühl, spielen nur noch Russen im Goal. Nein, stimmt auch nicht, aber doch hat mindestens im Osten gibt es ein paar kanadische Goalien. Müssen wir vielleicht ein anderes Mal besprechen. Ich sehe, du steigst nicht wirklich darauf ein. Aber es ist
doch, ich habe mir gerade überlegt, wer zum Beispiel bei Boston im Goal steht.
Jeremy Swayman ist amerikanischer Staatsbürger.
Amerikaner und Linus Ullmark, glaube ich, der schwedisch. Also die europäische Goalie-Kunst, die wird in der NHL hoch geschätzt. Zum Teil setzt man auch ausschließlich auf die. Ja, die Goalie, logisch, ich glaube, das ist für Kanadier auch nicht das wichtigste Thema. Die nehmen an, die Goalie, die wir haben, die in der NHL spielen.
Irgendeinen haben wir schon.
Die verheben alle, was
ist nicht per se falsch.
Stimmt. Ja, aber, das stimmt. Ja, ob dann, ich meine, die Qualität, wenn man Giannoni anschaut, international gesehen, sagt man ja, der spielt in der Schweiz, der ist nicht high quality im High-End-Bereich. Ist er aber schon.
Er ist einfach zu klein.
Sieht man in der WM.
Also,
ja,
also zu klein für die grosse Weltkarriere.
Ja, aber er hat seinen eigenen Stil. Und das macht es aus, wenn man ihn beobachtet, bleibt sehr lange stehen. Was bedeutet, er schaut, was sieht der Spieler. Wenn der Spieler nicht her schaut und einfach abdruckt, dann bleibt er stehen. Weil die meisten schiessen hoch heute und weil er nicht über 1,90 ist wie die meisten anderen Goalie, deckt er eben so den Raum ab. Er geht erst aber, wenn er sieht, der andere schaut. Und dann muss er im Notfall reagieren können, dass er nicht tief geschlagen wird. Aber der Goalie von den Kanadier im Spiel um Bronze, Schuss von der Bande kassiert, wo er einfach zu früh eben ist. Dann haben wir überlegt, der Giannoni wäre jetzt hier stehen geblieben, weil der kann nur dort durchschiessen und dann Verteidiger im Weg und geht ihm ab der Schulter durch.
Das sind die mechanischen Goalies, oder? Wo im Prinzip sehr, ich sage jetzt mal, eingeübte. Also, Giannoni hat ja auch eingeübte Bewegungen. Ist jetzt
ja, aber ein bisschen pauschal. Er reagiert eher auf das noch, was passiert, oder? Statt einfach grundsätzlich zu sagen, oh, der Gegner ist jetzt im Angriffsdrittel, ich gehe jetzt im Butterfly, aber auf Knie und warte, bis der Schuss kommt, dann hoffe ich, dass sie mich anschiessen. Also, das zeigt ja hohe Spielintelligenz, dass man sich eben kann den Gegebenheiten anpassen und nicht darauf zichten, den eigenen Stil weiterhin zu pflegen, sondern er sieht das als seine Stärke. Oder?
Muss er ja auch.
siehst du, also, sonst fast nicht mehr, dass ein Goalie stehen bleibt.
Celoni wäre ja verloren, wenn er würde versuchen, also ich glaube, es ist etwa 1,80, oder? Wäre verloren, wenn er würde versuchen, wie ein 1,93 Mal zu spielen, wo eben so eigentlich die Wahrscheinlichkeiten berechnest bei der Entwicklung von seinem Stil und hoffst, er wird angeschossen, also hoffst, davon ausgehst, wenn du es richtig machst, wirst du angeschossen, der Böck geht nicht rein, alles gut. Aber es ist mir aufgefallen, wenn ich ihn in diesem Match gesehen habe, jeweils verglichen mit seinem Gegenüber, ist er meistens der Kleiner von den zwei Goalinnen gewesen, mindestens gegen Top-Nationen. Wir müssen vorwärts machen, würde ich sagen. Haben wir das Goalie-Problem auch noch thematisiert von den Kanadiern. Und vor allem können sagen, dass wir keins haben. Nein, Leonardo Cennoni, eine Wahnsinns-WM gespielt. Muss man wirklich sämtliche Hüte und sonstige Kopfbedeckungen, die gerade zur Hand sind, ziehen. Also, ja, sehr beeindruckend.
Endspurt.
Im Endspurt reden wir als erstes über die Formel 1. Jetzt hat es gestern geklopft und tätscht, sagt man dann immer. Aber in dem Fall wirklich ist ein bisschen etwas los gewesen. In Monaco, eine Strecke, die logischerweise auch etwa die mal einen Unfall hervorruft. Leclerc schafft es tatsächlich zu gewinnen. Was machen wir uns für einen Reim drauf? Ferrari zurück bei alter Stärke. Man hat ja immer so leichte Ambitionen angemeldet, jetzt der letzte.
Ferrari ist vor allem auf einer Runde sehr schnell, hat dann im Rennen meistens Mühe. Monaco kann man eigentlich nicht vergleichen mit irgendeiner anderen Strecke. Man weiss es, obwohl es Wahnsinnige gibt, die die Strecke, wenn du aus dem Kalender streichst, das ist eigentlich immer noch die Formel-1-Strecke, obwohl es eigentlich keine Formel-1-Strecke mehr ist. Aber wenn du dort mal vorne bist, wird es fast unmöglich, um dich von dort verdrängen. Und darum hat er mit der Pole eigentlich schon Voraussetzungen geschafft. Dazu kommt, dass Red Bull irgendwie Mühe gehabt hat, Verstappen hat gesagt, sein Auto hoppli wie ein Känguru auf dieser Strecke umeinander. Ist an der letzten Jahr vor allem passiert. Kann es mal geben, ja. Aber grundsätzlich ist es gut, wenn einmal ein anderer gewinnt. Absolut. Kein Einwand. Hätte nicht müssen der Leclerc sein, mir ist der Carlos Sainz Junior, wie man sagt, um einiges sympathischer als der Herr Leclerc. Wir schauen noch ein bisschen vor. Europameisterschaft steht bald vor der Tür, sehr bald. Die UEFA hat schon einen Entscheid getroffen, dass man nämlich die Schiedsrichter will schützen und darum soll bei der EM nur noch der Captain dürfen mit dem Schiedsrichter reden. Also die ganzen Rudelbildungen soll es dann nicht mehr geben. Glauben wir da dran?
Glauben ist gar nicht relevant. Wir schauen und hoffen, dass es klappt. Ja, wäre vernünftig. Also haben wir natürlich schon lange gefordert an dieser Stelle, auch zu Recht. Aber also, ich glaube, dass der Fußball etwas muss machen in dieser Hinsicht, das steht, glaube ich, außer Frage, weil es zum Teil wirklich unerträglich ist, wie mit diesen Schiedsrichtern umgegangen wird. Es ist eher noch schlimmer geworden seit dem Videobeweis, hat man das Gefühl, was sehr überraschend ist. Aber es ist so, wo sollen wir anfangen, wenn nicht bei den grossen Turnieren. Ich glaube, das kann nachher eine gewisse Strahlkraft entwickeln, gibt vielleicht auch nochmal einen Push nachher für die nationalen Ligen. Also machen und hoffen, dass es mit denen auch durchgezogen wird. Vorher, aber vor der EM, ist noch der Champions League-Finale am kommenden Wochenende in London, Borussia Dortmund. Eher überraschend, das trifft auf Real Madrid. Eher weniger überraschend. Deine Prognose?
Ich schließe mich noch deinem Vorgänger an, Björn Lindros, der einmal da gesessen ist, Dortmund-Fan übrigens. Der hat dann gesagt, das war noch vor der Halbfinale, lieber gegen Real verlieren im Finale als gegen Bayern. Der Wunsch wird ihm erfüllt, das kann man sagen. ich schließe mich ihm nicht an, ich bin überhaupt kein Dortmund-Fan, im Gegenteil. Darum stört es mich nicht, wenn es so ein richtig schönes 5-0 geben würde.
Yes.
Real Madrid. Und dann habe ich noch recht gehabt, habe ich gesehen, es ist darum gegangen, in der Premier League, mein Interesse war vor allem, dass Arsenal nicht Meister wird. Und da habe ich mit dem geschätzten Kollegen Roth einen Pakt geschlossen. Er hat unbedingt wollen, dass Liverpool nicht Meister wird. Da haben wir gesagt, gut, einigen wir uns auf City, dann sind beide zufrieden. So ist es passiert.
Ja, leider schon. Wie wir wissen, habe ich Arsenal den Daumen gedrückt. Zu Recht. Jetzt ist es wieder City, das ist so langweilig. Es ist so, Pep redet jetzt auch schon davon, dass er vielleicht nächstes Jahr aufhört. In Manchester wird wahrscheinlich langweilig, die Dominanz. Ich verstehe es. Nein. natürlich sind die gut. Und stell dir vor, die hätten den Cole Palmer nicht verkauft. Gut, der hätte sich wahrscheinlich auch nicht so entwickeln mit weniger Spielzeit. Aber die Mannschaft hat so viel Qualität. Darum wäre es gut gewesen, wenn mit Arsenal jemand dazwischen gegangen wäre. Und ja, die Phalanx oder die Serie durchbrochen hat. Leider nicht. Aber wer weiß, vielleicht nächstes Jahr. Die Mutter aller Fragen, apropos nächstes Jahr, wo spielt GC nächste Saison? Barrage, Hinspiel vorbei, 1-1. Das heisst, sowohl Thun als auch GC dürfen sich eine Hoffnung machen, nächste Saison Super League zu spielen. Ist es GC oder steigen die ab?
Ich hoffe es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin zwar kein GC-Fan, aber ich finde, GC gehört schon als Rekordmeister. Das wird auch ein bisschen überstrapaziert. Aber gehört eigentlich schon in die Super League. FC Thun, Oberland, Berner Oberland, ich weiss nicht, klingt schon leicht provinziell, muss ich sagen. Andererseits eine Abwechslung. GC macht ja eigentlich keinen guten Job und verdient sich die Super League nicht. Aber trotzdem,
also leg die fest.
Ich würde sagen, nein. Okay. Sollen nicht absteigen.
Okay, also dann sage ich das Gegenteil. Ich sage, die sollen absteigen und ich glaube, nein, ob sie sollen oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, sie steigen ab. Ich glaube, Thun macht solide Büte. Das ist das, was du brauchst, um in einer Barrage aufsteigen. Ich bin auch der Meinung, das Berner Oberland muss wieder verschwinden aus dem Teamnamen. Da gibt es sicher gute Gründe dafür, dass man den drin hat, den Teil. Aber es macht es kompliziert. Es klingt wie so ein Volleyballclub, der irgendwann fusioniert hat mit dem anderen. Und jetzt muss man damit auch noch den Ex-Präsident vom früheren Club zufrieden ist, muss man es auch noch sagen. Das ist wie SC Rapperswil-Jona Lakers. Das ist zu lang. Und ich weiss, es heisst nicht Rapperswil, sondern Rapperswil-Jona. Aber das ist zu lang. Und das ist Thun, Berner Oberland. Macht das nicht. Schade ist, dass dann wieder ein Kunstrasenplatz raufkommt. Das wäre nicht nötig in Thun. Aber die hat es verdient, grundsätzlich. Es gibt nichts gegen die einzuwenden. Sympathischer Club, solid geführt. Die dürfte man eigentlich belohnen für das. Und GC hat so viel Puff geboten. Wieso nicht runterkehren? Ja, da fällt er auch nicht rein.
Nein.
Also kommen wir hören.
Wir können nur warten.
Danke fürs Zuhören. Abonniert uns doch, wenn ihr es gut findet, dass wir wieder da sind. Wir kommen jetzt wieder regelmässiger. Mindestens ich. Ich kann nicht mehr in die Ferien. Und keine Ahnung, bei dir finden wir einen Opfer schon einen Ersatz. Abonnieren, bewerten, gern gut. Auf Wiederhören. Merci.
Ade.
Pro und Contra.